Speaking to the press Monday, President Trump said the war in Iran is ahead of schedule and almost over.
Are you thinking this week it will be over?
No,
talking
but soon.
About days?
I think soon.
Okay, and with respect
very
to...
Very soon.
The president told Israeli news outlet Times of Israel that the final decision to end the war will be a mutual one between he and Prime Minister Netanyahu. As U.S. and Israeli forces continue to pound Iran on land and sea, the Strait of Hormuz has been frozen, causing oil prices to spike.
And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level.
Martin, was hören wir da?
Das, lieber Christoph, ist das Nachrichtenbulletin von CBN News. Und darin hören wir Präsident Trump, der sagt, dass der Krieg sehr bald vorbei sei, allerdings noch nicht in dieser Woche. Außerdem wird erwähnt, dass der Benzinpreis gestiegen sei, weil die Öltanker derzeit nicht durch die Wasserstraße von Hormuz im Persischen Golf fahren können, da das zu gefährlich sei. Weiter wird gesagt, dass die Entscheidung zum Kriegsende Trump und der israelische Premier Benjamin Netanyahu gemeinsam treffen werden. Und schließlich warnt Trump den Iran, die Straße von Hormuz zu verminen oder sonst wie zu blockieren. Ansonsten würde der Iran noch viel stärker angegriffen, sagt Trump hier.
Es ist Mittwoch, der 11. März 2026, der 12. Tag im Krieg gegen den Iran. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, der Trump hat ja immer wieder, man kann schon sagen, fast kindisch, den Friedensnobelpreis gefordert, obwohl man den Preis natürlich nicht fordern kann, sondern allenfalls bekommt.
Das ist richtig, Christoph. Er hat fast wirklich eine Obsession damit. Wie du weißt, hat ja Barack Obama den Friedensnobelpreis gekriegt und Trump möchte ihn also auch schon deshalb unbedingt haben. Und diese Obsession mit diesem Preis geht so weit, dass er also den Friedensnobelpreis, der zuletzt an die venezolanische Oppositionsführerin Maria Machado verliehen worden ist, von ihr entgegengenommen hat, so als wenn er diesen Preis gekriegt hätte. Sie hat ihm ihren Preis übergeben. Das ist wirklich fast schon kindisch. Und zuletzt hat Trump wieder in der Rede zur Lage der Nation, der State of the Union, wieder davon geredet, dass er eigentlich diesen Preis verdient.
And we're working very hard to end the ninth war. The killing and slaughter between Russia and Ukraine, where 25,000 soldiers are dying each and every month. Think of that, 25,000 soldiers are dying a month. A war which would have never happened if I were president, would have never happened. As president, I will make peace wherever I can.
Das ist also der Donald Trump in der State of Union Ansprache Ende Februar, wo er gesagt hat, er hätte bereits 8 Kriege beendet und will jetzt noch einen 9. beenden. Martin, wie ernst meint er das mit dem Friedensnobelpreis noch?
Ja, also offensichtlich immer noch super ernst. Wie du sagst, Trump sagt, er hätte 8 Kriege beendet und er sagt zum 100. Mal, der Krieg in der Ukraine wäre nicht passiert, wenn er Präsident gewesen wäre und nicht Joe Biden. Und wie sehr er diesen Krieg beenden möchte in der Ukraine, dazu muss man sagen, wenn Trump diesen Krieg in der Ukraine beenden möchte, sollte er mal mehr Druck auf seinen Kumpel in Moskau machen. Das ist bisher nicht passiert oder nur sehr ansatzweise. Aber Trump, ja, unbedingt, er will also den Friedensnobelpreis haben. Und natürlich wird das jetzt wohl nichts, denn er hat ja wieder einen Krieg angefangen, einen War of Choice, einen Krieg seiner Wahl, einen Krieg, der so vielleicht nicht notwendig war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Nobelpreiskomitee in Oslo sich den Krieg mit dem Iran anguckt und sagt, ah, okay, Donald Trump hat auf jeden Fall einen Friedensnobelpreis verdient für diesen Krieg. Das wird so nicht passieren.
Der Donald Trump fällt also mittlerweile nicht als Friedensnobelpreis-Anwärter auf, sondern eher als Kriegsherr. Schauen wir zurück. Wo hat er überall amerikanische Streitkräfte eingesetzt, seit er zurück ist im Weißen Haus? Martin, kannst du das einmal ein bisschen zusammenfassen?
Oh boy, das ist gar nicht so einfach. Also Trump, wie wir mittlerweile wissen, gibt lieber den Feldherr als Mutter Teresa. Er hat also überall gezündelt. Er hat mehr als jeder andere Präsident seit 1945 die Streitkräfte eingesetzt. Insgesamt 126 Operationen 2025. Davon waren viele natürlich kleinere Operationen, wie zum Beispiel im März 2025 der Angriff auf die Houthis im Jemen. Das war eine sehr teure Aktion. Man hat sehr viel Munition verschossen. Der Erfolg war ungewiss. Aber es gab wie immer einen tollen Namen für diese Operation, Operation Rough Rider. Eine Erinnerung an Teddy Roosevelt und die Rough Riders beim Krieg in den Philippinen. Und Trump hat natürlich diesen Namen wahrscheinlich nicht selber ausgewählt, irgendein Militär hat den ausgewählt. Dann gab es im März 2025 einen Counter-Terrorism-Strike im Irak. Dabei wurde ein wichtiger ISIS-Kommandeur getötet. Dann gab es im Juni 2025, wir erinnern uns sehr gut daran, die Operation Midnight Hammer. Das war die Bombardierung der iranischen Atomanlagen mit Israel. Und damals ist also Israel mitten in den Verhandlungen vorgeprescht und man hat also diese Angriffe geflogen auf die iranischen Atomanlagen. Und anschließend hat Trump gesagt, das Atomprogramm sei obliterated, also völlig zerstört, was natürlich angesichts dessen, was wir jetzt erleben, keinen Sinn macht, weil wir jetzt schon wieder einen Krieg führen, um das iranische Atomprogramm zu zerstören.
Aber der Donald Trump hat sich nicht beschränkt auf den Nahen Osten, was den Einsatz von Streitkräften betrifft, sondern er hat auch Angriffe in Afrika und Lateinamerika befohlen.
Genau, Trump ist ein globaler Hammer, kein regionaler Hammer. Und er hat also schon kurz nach dem Amtsantritt im Februar 2025 Operationen gegen die Al-Shabaab-Miliz in Somalia durchführen lassen. Und dann natürlich, du erinnerst dich, Christoph, am Weihnachtstag 2025 Raketenschläge in Nigeria gegen Islamisten, angeblich zum Schutz der Christen in Nigeria. Das war so, dass Trumps christliche Klientel innerhalb der Republikanischen Partei super begeistert war. Das war auch sehr symbolisch. Die nigerianische Regierung hingegen sagte, die Islamisten hätten es nicht wirklich auf Christen abgesehen, sondern töteten auch Muslime. Das ist aber im Jubel hier untergegangen. Dann gab es im Januar 2026 die Intervention in Venezuela. Man hat Nicolas Maduro gekidnappt, hat ihn entführt. Das war eine sehr erfolgreiche Operation. Man hat dabei allerdings 80 Sicherheitsleute aus Kuba und Venezuela erschossen. Und Trump und Marco Rubio, sein nationaler Sicherheitsberater und zugleich Außenminister, bestimmen seither, was in Venezuela geschieht. Und dann natürlich nicht zu vergessen, Grönland. Da hat Trump also mehrmals gefordert, er möchte Grönland haben und so einen Konflikt innerhalb der NATO angezettelt. Die NATO-Verbündeten, vorneweg Dänemark, haben ihm die Stirn geboten und er hat das zunächst nicht weiter verfolgt. Man muss also insgesamt, wenn man sich das anguckt, sagen, das ist eine durchaus durchwachsene Bilanz für einen Friedenspräsidenten.
Und was ist denn da jeweils gegangen bei diesem Angriff? Hätte Trump bestimmt die Ziele verfolgt?
Das glaube ich, ich kann hinter dem Ganzen keine kohärente Strategie erkennen. Es ging also mal gegen Islamisten, es ging gegen Terroristen, es ging gegen die Houthis oder Al-Shabaab. Aber wichtig vielleicht, das eine, was Trumps Weltblick eint, ist das Öl. Er glaubt also feste an die Öldominanz, die Energiedominanz der Vereinigten Staaten, die ja, wie du weißt, Christoph, der größte Öl- und Gasförderer der Welt sind. Ich lebe also hier in einem Petrostaat, ohne allerdings die Segnungen der Petrostaaten am Golf zu genießen. Es ist nun tatsächlich so, das Venezuela-Öl ist mittlerweile unter amerikanischer Kontrolle und wird in Texas in einer Spezialraffinerie verarbeitet, weil es heavy crude ist. Das kann man nicht überall verarbeiten. Und das Öl war eben für Donald Trump schon immer eine zentrale strategische Ressource. Er hat zum Beispiel kritisiert, dass die Amerikaner das Öl im Irak hätten kontrollieren sollen, als sie das Land nach dem Angriff 2003 besetzt hatten. Das sagte Trump 2017, also während seiner ersten Präsidentschaft.
We should have kept the oil in Iraq. I said it over and over and over again. Keep the oil, keep the oil. If we had controlled the oil, like I said we should, we could have prevented the rise of ISIS in Iraq.
Also, wir haben es gehört, keep the oil, schon fast beschwörerisch, wie der Donald Trump fordert, dass man das Öl unter Kontrolle behalten soll. Martin, was sagst du dazu?
Ja, das ist eben schon schlüssig. Das ist ein Rohstoffimperialismus, den er auch betreibt, was zum Beispiel seltene Erden oder andere Rohstoffe angeht. Und man darf natürlich dann schon mal fragen, was mit dem Geld passiert, das mit dem Erlös des Verkaufs des venezolanischen Öls. Das war ja mal irgendwann wohl auf einem Konto in Katar. Wer weiß, wo das ist. Ich hoffe, dass es nicht in Donald Trumps Tasche reinfließt. Ich glaube, das wäre zu offensichtlich. Jedenfalls, das ist ganz klar ein Rohstoffimperialismus. Man versucht also global, sich wichtige Rohstoffe zu sichern. Und Öl steht bei Donald Trump ganz oben auf der Liste.
Jetzt führen also die USA seit 11 Tagen Krieg gegen den Iran, auch ein Ölstaat. Welche Rolle spielt in dem Krieg das Öl?
Ja, Christoph, ich glaube nicht, dass es Trump hier direkt auf das iranische Öl abgesehen hat, aber weil eben ein Viertel des weltweit verbrauchten Öls durch die Straße von Hormuz kommt, spielt das Öl dann doch wieder eine wichtige Rolle in diesem Krieg. Und es gibt den Iranern einen Hebel in die Hand. Wie du weißt, ist der Benzinpreis global gestiegen, sicherlich auch in der Schweiz, hier auch. Und wie wir eingangs gehört haben, droht Trump dem Iran mit noch härteren Schlägen. Er hat sogar mal gesagt, 20 Mal so hart, wenn sie die Straße von Hormuz blockieren sollten. Aber es ist jetzt schon klar, und das wird auch gestützt durch den Aufmacher der New York Times heute Morgen, dass Trumps Leute nicht wirklich durchdacht haben, welche Energieengpässe, welche Öl- und Gasengpässe dieser Krieg gegen den Iran nach sich führen könnte. Und jetzt erst ist ihnen klar, dass also das wirklich einen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten haben könnte.
Was hat die New York Times geschrieben?
Die New York Times schrieb heute Morgen, dass Trumps Leute miscalculated hätten, dass sie falsch kalkuliert hätten, dass sie nicht damit gerechnet hätten, dass der Iran so furios zurückschlägt und dass der Iran, das Regime in Teheran, tatsächlich dran denken könnte, die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr zu schließen.
Begründung für den Krieg bleibt also schwankend. Caroline Leavitt, das ist die Sprecherin vom Weißen Haus und dort wird natürlich vom Präsident Trump, probiert die Diskussion unter Kontrolle zu bringen.
The president had a feeling again based on fact that Iran was going to strike the United States, was going to strike our assets in the region, and he made a determination to launch Operation Epic Fury based on all of those reasons, and I would like the media to actually report on all of them rather than just picking sound bites from one person in this administration and saying, oh, they're contradicting the other person. No, again, these decisions are not made in a vacuum. They are made by the president's feeling that Iran was going to strike the United States and our assets in the region, and he was not going to sit back and watch that happen. The determination was made.
Tja, das ist sehr interessant, Christoph, was Caroline Leavitt hier sagt. Sie wehrt sich also dagegen, dass die Presse andauernd andere Kriegsgründe anführt für diesen Krieg. Und natürlich ist es einfach so, dass Trumps Leute und Trump selber vorneweg andauernd selber neue Kriegsgründe nennen für diesen Krieg. Und was ich am wahnsinnigsten hierbei finde, ist, dass Trump, also das ist eine Sache, die er gesagt hat. Trump sagt, er hätte ein Gefühl gehabt, ein Feeling, dass der Iran kurz bevorstand, die USA anzugreifen. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Ich habe manchmal auch ein Gefühl, dass irgendwas passiert, dass es morgen früh regnet zum Beispiel. Deswegen kann ich ja keinen Krieg anzetteln. Jedenfalls, Caroline Leavitt verteidigt den Präsidenten hier mit Ausfällen, auch gegen die Presse. Und das ist natürlich nicht gerechtfertigt, da es ja Donald Trump selber ist, der andauernd andere Begründungen für diesen Krieg gegeben hat in den letzten 10 Tagen.
Auch der Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich ja sehr gerne Kriegsminister nennt, bereichert die Diskussion immer wieder mit verschiedenen Begründungen für den Krieg.
We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult.
Der Verteidigungsminister Pete Hegseth sagt da, dass die USA den Krieg nicht angefangen haben, sondern dass sie ihn unter dem Präsident Trump beenden. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder Martin?
Ja, das kommt uns wirklich bekannt vor. Das kennen wir von 2022, als Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begründete. Und das ist schon frappierend, wie sich die Begründungen von Putin und Hegseth hier ähneln. Hegseth im Originalton: We did not start this war, but under President Trump, we will finish it. Putin sagte 2022 im Hinblick auf die Ukraine, Originalton: We didn't start the so-called war in Ukraine, rather we are trying to finish it. Also es gibt noch eine weitere verblüffende Parallele. Die Ukraine wird, wie du weißt, Christoph, in Moskau als eine Special Operation und nicht als einen Krieg bezeichnet. Der Iran-Krieg jetzt wird von Trump als Ausflug, Excursion bezeichnet oder einfach als eine Operation, wie Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, sagte. Also mir kommt das nicht so vor wie ein Ausflug, aber das ist nun tatsächlich eine Wortwahl, die Trump getroffen hat. Und ich finde das schon fast gespenstisch, dass in beiden Fällen, also Ukraine wie auch Iran, die Verantwortlichen sagen, wir haben diesen Krieg nicht angefangen, obwohl ganz, ganz, ganz klar ist, dass im Falle der Ukraine und im Falle des Irans die Kriege von Wladimir Putin und von Benjamin Netanyahu und Donald Trump angefangen wurden.
Was den Ausflug betrifft, könnte man noch anfügen, das ist ein recht teurer Ausflug. Man weiß mittlerweile, dass der Krieg fast $1 Milliarden kostet pro Tag. Zurück zum Pete Hegseth. Was spielt der für eine Rolle in der Regierung Trump?
Hegseth, der, wie du weißt, ja sehr umstritten war. Der hat ein Alkoholproblem gehabt und auch noch ein paar andere Probleme und ist nur ganz knapp vom Senat bestätigt worden. Aber jetzt ist er der Intendant in Trumps Kriegstheater. Hegseth sieht den Krieg als ein Macho-Ereignis. Es ist irgendwie für ihn fast so ein Stahlbad für christliche Männer. Er verteidigt ja das Kriegerethos, ja. Und es ist interessant, dass er dauernd auch wieder christliche Werte in diesen Krieg reinmischt. Und er hat neulich auch auf einer Konferenz von lateinamerikanischen Staaten diese Staaten dazu aufgerufen, sie sollten ihrer christlichen Tradition folgen. Nationen unter Gott hat er sie genannt. Und er ist auch ein bisschen nah bei diesem evangelikalen Pastor Doug Wilson. Das ist ein ganz radikaler Mann. Hegseth folgt dem wohl nach. Wilson will Frauen das Wahlrecht nehmen und verlangt zum Beispiel, dass Frauen sich bedingungslos dem Willen der Männer unterordnen. Und das ist wohl einer von Hegseths Gurus. Jedenfalls Hegseth gibt hier eine interessante Figur ab. Er ist so auf eine Art und Weise der Vorbeter des ganzen Kriegsethos, mit dem dieser Krieg im Iran nun auch begründet wird.
Lass mal rein, wie der Pete Hegseth den Krieg sieht.
Unlike so many of our traditional allies who wring their hands and clutch their pearls, hemming and hawing about the use of force. America, regardless of what so-called international institutions say, is unleashing the most lethal and precise air power campaign in history, all on our terms, with maximum authorities. No stupid rules of engagement, no nation building.
Der Pete Hegseth sagt da, dass sich die USA keiner internationalen Regeln verpflichtet fühlen. Es gibt ja so Regeln, was den Krieg betrifft. Nation building und so sei sowieso Quatsch, interessiere ihn nicht und sie würden jetzt einfach ihr Ding durchziehen. Ohne Rücksicht auf Verlust. Martin, ist das zielführend?
Das werden wir noch sehen. Aber was natürlich dabei rauskommt, ist, dass diese neue Art der Kriegsführung vor allem für Zivilisten sehr gefährlich ist. Und dass wir auch wissen, wenn wir uns das angucken und anhören, was Pete Hegseth hier sagt, dass das Ganze auch in die Nähe von Kriegsverbrechen rücken kann. Er sagt ja ausdrücklich, wir folgen keinen Regeln mehr. Wir machen unseren Krieg nur so, wie wir ihn machen wollen. Dazu passt auch, dass die USA ja schon mehrmals oder gerade die Regierung Trump Leute, die wegen Kriegsverbrechen im Irakkrieg angeklagt und überführt worden waren, dass denen ein Gnadenerweis zukam. Und das passt also in dieses Bild. Und es wird ein bisschen noch schlimmer, wenn man sich vor Augen hält, dass die Administration, die Trump-Administration diesen Krieg fast wie ein Videogame sieht. Es gibt also dieses sehr umstrittene Video, wo also tatsächliche Szenen aus Kriegen zusammengeschnitten werden mit Szenen aus Hollywood-Filmen wie Gladiator oder Braveheart. Und das Ganze ist dann wirklich so, als wenn der Krieg ein einziges Videogame war, bei dem nicht wirklich jemand zu Schaden kommen könnte. Und natürlich heißt das, was Hegseth sagt, auch, dass man Fehler nicht zugeben wird, egal wie schlimm sie sind. Und ich darf dich, Christoph, in diesem Zusammenhang an diese Mädchenschule im Iran gleich am ersten Kriegstag erinnern. Da ist ein Marschflugkörper, ein Tomahawk ist da eingeschlagen und es gab 170 Tote. Die meisten davon waren Mädchen. Und natürlich nach den Regeln von Hegseth Kriegs ist es eben so, wie es ist.
Der Trump, wo er gefragt wurde, ist nach dem Angriff auf die Mädchenschule im Iran, da hat er gesagt, dass auch der Iran über Tomahawk-Marschflugkörper verfüge. Und darum So der Trump, könnte durchaus der Iran verantwortlich sein für die Mädchenschule und nicht etwa die USA.
I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, you know, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more. But whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic. It's sold to other countries. But that's being investigated right now.
Martin, habe ich da richtig gehört? Die Iraner sollen also über den hochentwickelten Tomahawk-Marschflugkörper verfügen?
Ja, das hast du richtig gehört. Das ist das, was Trump hier sagt, was natürlich völliger Unsinn ist. Über Tomahawk-Marschflugkörper verfügen primär die USA, also die Marine und die Armee, dann Großbritannien, die Royal Navy und Australien. Japan hat den Erwerb von 400 Einheiten getätigt und Deutschland plant die Beschaffung von Tomahawks, um die Fähigkeiten zu weitreichenden Präzisionsschlägen zu erweitern. Die Niederlande haben laut Berichten ebenfalls Tomahawks für Einsätze bestellt. Und eben an die Ukraine wollte Trump die Tomahawks nicht liefern. Zuerst hat er damit gedroht, nach einem Telefonat mit Wladimir Putin hat er davon abgesehen. Das heißt also, was Trump hier sagt, ist völliger Unsinn. Die Iraner haben keine Tomahawks. Und es ist ziemlich klar, dass dieser Tomahawk, die diese Mädchen nahe dieser Mädchenschule einschlug, dass das eine amerikanische Tomahawk war.
Jetzt kann man das eigentlich mit einer 10-sekündigen Internetrecherche feststellen, dass der Iran mutmaßlich kein Tomahawk hat. Wie gehen denn die amerikanischen Medien mit dem Krieg um?
Naja, je länger eben der Krieg andauert, umso mehr sich solche Pannen häufen und je mehr der oberste Feldherr sich in Widersprüche verwickelt, was die Kriegsdauer angeht. Er sagt einmal, der Krieg ist schon vorbei, wir sind mittendrin, er wird nächste Woche vielleicht vorbei sein, aber halt vielleicht auch nicht, vielleicht geht's noch 5 Wochen weiter. Je mehr dieses Durcheinander andauert, desto kritischer werden die amerikanischen Medien. Der wird dann schon mal kritisch nachgefragt. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, wir haben beim letzten Podcast über Joe Rogan geredet. Das ist der wichtigste Podcaster in den USA. Der hat ein riesen Following, hat Trump auch unterstützt im Wahlkampf 2024. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Medienmann. Und der sagt jetzt, dass dieser Krieg gegen den Iran insane sei, also wahnsinnig. Rogan will das nicht mehr mittragen. Und vielleicht spiegelt sich auch diese Kritik schon wieder in den Zustimmungswerten zu diesem Krieg. Das sind nämlich die niedrigsten, die es seit dem Zweiten Weltkrieg für einen Krieg, von einem für den USA geführten Krieg gibt. 6 von 10 Amerikanern lehnen diesen Krieg ab. 4 von 10 stehen hinter diesem Krieg. Wir haben noch nie, also auch bei Irak nicht und selbst beim Anfang in Vietnam nicht, so niedrige Zahlen gehabt.
Aber es gibt auch Medien, wo voll hinter dem Trump stehen und den Krieg rechtfertigen.
Das ist richtig, ja. Natürlich, wie immer, Fox News. Da hatten wir ein besonders schönes Beispiel unkritischen Mediensinns, als bei der Überführung der 6 toten GIs Donald Trump auf dem Flughafen in Dover, Delaware war. Ich glaube, es war in Dover. Da trug er pietätlos eine Mütze auf dem Kopf, eine weiße Mütze. USA stand da drauf. Das war natürlich völlig unangebracht, ja, dass er seinen blöden Hut nicht abgenommen hat. Und Fox News hat dann plötzlich Trump ohne diese Mütze gezeigt und hat also einen Videoclip von einer früheren Überführung genommen. Und den richtigen Clip, also den, bei dem Trump diese Mütze aufhatte, hat Fox News nie gezeigt. Das finde ich also schon ziemlich schlimm.
Darum tun wir das Foto, wo der Trump mit Mütze neben dem Sarg in Dover, Delaware zeigt, dem Beschreib von dem Podcast noch beifügen. Du hast den tiefen Zustimmungswert für den Krieg und auch für den Trump erwähnt. Wieso ist es das so? Also, wenn man das vielleicht noch ein bisschen vertiefen könnte, in früheren Jahren, ja, auch beim Angriff auf den Irak, der auch umstritten war, 2003, hat sich letztlich das amerikanische Volk mehr oder weniger hinter der sogenannten Flagge versammelt. Wieso genau ist das anders damals?
Ich würde sagen, Christoph, es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Zum einen natürlich selber der Irakkrieg. Man hat uns nach Strich und Faden belogen. Zum Zweiten die Kriegskosten, die auf die Amerikaner sehen sehr klar, wie viel dieser Krieg gegen das Regime in Teheran kostet. Auf der anderen Seite wird hier an der Krankenversicherung, an der staatlichen Zuwendung für Krankenversicherung gekürzt. Man hat die Lebensmittelmarken, die staatlichen, gekürzt. Das sehen die Menschen. Sie misstrauen mittlerweile, nicht alle, aber ich würde sagen, eine Mehrheit von mindestens 55% misstraut Trump. Man glaubt ihm nicht mehr, weil er sich andauernd in neue Widersprüche verheddert. Und man ist natürlich auch enttäuscht, vielleicht auch innerhalb der MAGA-Bewegung, dass Trump, der als Friedenspräsident angetreten war und der versprochen hatte, dass er keine neuen Kriege führen werde, nun plötzlich in diesen wirklich großen Krieg eingetreten ist. Und natürlich sind wir alle Verlierer dieses Krieges. Es wird wahrscheinlich eine höhere Inflationsrate geben. Es gibt höhere Rohölpreise, höhere Benzinpreise. Und es gibt vielleicht auch mehr Unsicherheit und Angst vor möglichen Terroranschlägen, die vom Regime in Teheran angeordnet werden. Also mich verwundert das überhaupt nicht, dass dieser Krieg die niedrigste Zustimmungsrate aller amerikanischen Kriege in den letzten Jahrzehnten hat.
Wird sich die Kritik an der Regierung bis zu der Wahl im November legen?
Das werden wir sehen, Christoph. Also es sind immer noch 7 Monate oder fast 8 Monate bis zur Wahl. Da kann sich noch einiges ändern. Ja, es ist ja auch vorstellbar, dass das Regime in Teheran, was ja auch wünschenswert wäre, zusammenklappt wie ein Kartenhaus. Dann könnte Trump zumindest sagen, okay, wir haben einigermaßen erreicht, was wir wollten. Wir haben auch das Atomprogramm kaputt gemacht, endgültig, nachdem er ja schon mal sagt, es sei kaputt gemacht worden. Wir wissen es nicht, aber im Moment ist die Stimmung so, dass die Republikaner fürchten müssen, dass sie im November zumindest das Repräsentantenhaus verlieren und vielleicht, und das wäre natürlich ein Donnerschlag, vielleicht sogar den Senat. Und weil Donald Trump das befürchtet, versucht er nun mit allen möglichen Mitteln, die Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen im November zu senken. Es gibt also bestimmte Gesetzesentwürfe im Kongress, wonach also Briefwahl abgeschafft wird, wonach sich jeder ausweisen muss an der Wahl, ohne dass er tatsächlich amerikanischer Staatsbürger ist und so weiter und so fort. Im Moment sieht es nicht gut aus, Christoph. Aber wie gesagt, 7 Monate sind eine lange Zeit in der Politik.
Du hast verschiedene Verlierer aufgezählt, aber insbesondere in den USA selber. Es gibt aber auch Verlierer außerhalb der USA, zum Beispiel die Ukraine.
Das ist richtig, ja. Die Ukraine kommt aus den Schlagzeilen raus. Die Ukraine wird keine Waffen erhalten, die sie dringend bräuchte, weil diese Waffen am Golf benötigt werden. Und natürlich hat Russland nun höhere Einnahmen dank der höheren Öl- und Gaspreise. Und Trump hat natürlich auch, um die Ölpreise zu stabilisieren, einen Teil der Sanktionen gegen Russland schon aufgehoben. Die Inder dürfen jetzt wieder russisches Öl kaufen. Und sehr verwunderlich, Trump hat mit Putin telefoniert und es gab dann hier Berichte, dass die Russen den Iranern bei der Aufklärung behilflich seien. Und Putin hat das verneint, diesen Telefonat, hat gesagt, nein, das stimme nicht.
Glaubt der Trump dem Wladimir Putin tatsächlich, wenn er sagt, er helfe den Iranern nicht?
Ja, wir wissen das nicht, ja, aber ich gehe mal davon aus, dass er tatsächlich Putin glaubt, wenn Putin das verneint. Und wir wissen, dass es Putin sehr gelegen kommt, wenn dieser Krieg im Iran noch eine Weile dauert, obschon das Regime in Teheran natürlich ein Verbündeter des Kreml gewesen war und auch Waffen an den Kreml geliefert hat, die dann in der Ukraine eingesetzt wurden. Aber der Krieg im Iran bindet natürlich amerikanische Waffen, wie ich schon sagte, Patriot-Missiles und andere Abfangsysteme, die eigentlich die Ukraine dringend bräuchte, werden nicht an die Ukraine gehen. Natürlich sagt dann auch Trumps Sonderbotschafter Steve Witkoff, man müsse Putin beim Wort nehmen. Da kann ich wirklich nur noch drüber lachen. Also wenn mir Wladimir Putin sagen würde, mein Name sei Martin Kielan, würde ich erstmal meinen Pass gucken, ob das auch stimmt. Aber das trifft natürlich nicht zu für Steve Witkoff, der insgesamt eine super unglückliche Figur gibt. Das ist ein Mann, der von Tuten und Blasen wenig Ahnung hat und der nun herumhampelt bei diffizilen Verhandlungen mit dem Iran, mit Russland, was die Ukraine angeht. Der Mann ist ein Real Estate Developer, also ein Immobilienlöwe und hat sicherlich einiges auf dem Kasten, was das angeht. Aber ich glaube nicht, dass er der richtige Mann gewesen ist, um die Verhandlung mit dem Iran zu führen. Aber jedenfalls, Witkoff sagt, ja, natürlich, wir müssen Putin beim Wort nehmen. Ich sage, ich gucke lieber mal meinen Pass nach.
Ja, der Witkoff ist natürlich, und das ist das Wichtigste, eng befreundet mit dem Donald Trump. Aber was die Putin-Frage betrifft, gibt es auch Widerspruch. Der demokratische Senator Richard Blumenthal aus Connecticut hat sich sehr beunruhigt gezeigt angesichts von dieser allfälligen russischen Unterstützung für den Iran. Der Senator Blumenthal hat sich nach einem geschlossenen Briefing im Kongress den Medien gestellt.
Literally, Russia seems to be aiding our enemy. actively and intensively with intelligence and perhaps with other means. And China also may be assisting Iran, putting in danger American lives.
Tja, also ich kann dazu nur sagen, ich bin überzeugt, dass der Kreml dem Iran, dem Regime in Teheran hilft. Es ist auffallend, wie viele Radarinstallationen, die sehr wichtig für die Flugabwehr sind, der Israelis und der Amerikaner am Golf, wie viele von diesen Radarinstallationen getroffen worden sind. Der Iran verfügt nach Ansicht von Experten nicht über die Mittel, so eine gute Zielerfassung zu machen. Da muss Info von irgendwo anders herkommen. Ich würde also wirklich Senator Blumenthal hier recht geben und würde sagen, Steve Witkoff sollte eben das Wort von Putin nicht so genau nehmen und sollte ihm nicht glauben.
Der Senator Richard Blumenthal hat dann weiter gesagt, dass es auf den Einsatz von Bodentruppen könnte rauslaufen, was ihn ebenfalls beunruhigt. Denn das sagt der Krieg vom Trump und nicht vom amerikanischen Volk.
I guess I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. I'm telling you that the objectives that have been outlined for this war will require boots on the ground at some point, and this panel and this briefing was unable to answer my question.
Der Senator Blumenthal sagt, dass also die Ziele, wo man sich da steckt in dem Krieg, eigentlich nur können mit Bodentruppen erreicht werden. Martin, was sagst du? Gibt es Bodentruppen aus den USA im Iran?
Ja, das ist natürlich nicht klar, aber ich glaube schon, dass Blumenthal recht hat. Die Ziele, die Trump vorgegeben hat in diesem Krieg, sind eigentlich nur erreichbar, wenn letztendlich Bodentruppen eingesetzt werden. Es gibt Berichte, dass man erwägt, Spezialkräfte einzusetzen, um diese 400 Kilogramm bis zu 60% angereichertes Uran sicherzustellen. Das ist natürlich, das wäre eine Wahnsinnsoperation mit sehr, sehr hohen Risiken verbunden. Möglich wäre auch, dass Spezialkräfte oder sogar Eliteeinheiten wie die 82. Luftlande eingesetzt wird, um die Insel Haag vor der Küste von dem Iran einzunehmen. Über diese Insel laufen die meisten Ölexporte des Regimes. Man weiß es einfach nicht, aber es ist eben so, dass die Kriegsziele, die vorgegeben worden sind, mit den Mitteln, die man hat, so nicht erreichbar sind. Und daher eben auch die wachsende Sorge und die wachsende Beunruhigung, nicht nur in der Demokratischen Partei. Es gibt auch Republikaner, die sich fragen, wie das alles weitergehen soll. Und natürlich ist die andere Frage, wie weit das Regime in Teheran zu gehen bereit ist. Ja, und da muss man sagen, also bisher sehen wir leider keine Anzeichen, dass dieses Regime geschwächt worden ist. Im Gegenteil, man hat heute Morgen wieder möglichen Demonstrierenden gedroht, man werde sie sofort erschießen, als Feinde betrachten. Und wir sehen also, wie gesagt, keine Anzeichen einer Schwächung, einer inneren Schwächung des Regimes. Und vielleicht wäre am Ende denkbar, dass es Elemente innerhalb der Revolutionsgarden oder sogar der Armee gibt, die einen Frieden mit Donald Trump schließen könnten, um uns das Allerschlimmste zu ersparen, nämlich einen Krieg, der Monate dauert und der immer höhere Opferzahlen fordert. Wir wissen jetzt schon, dass es über 1400 iranische Tote, darunter viele Frauen und Kinder, gegeben hat bei diesen Bombardements. Wir haben Tote in Israel, wir haben Tote im Libanon, wir haben Tote in den Golfstaaten, wir haben tote amerikanische Soldaten. Das kann ja so nicht über Monate weitergehen.
Ja, und falls Bodentruppen eingesetzt würden, gäbe es sicher auch weitere amerikanische Verluste. Und wenn dann die Särge in Dover, Delaware auf dieser Luftwaffenbasis ankommen, dann müsste wahrscheinlich Donald Trump seine Dächerkappe doch noch abziehen.
Ja, das wird der Knackpunkt werden, wenn das tatsächlich so wäre, dass Bodentruppen eingesetzt werden und auch wenn das Spezialkräfte wären, also die Delta Force oder die Navy SEALs oder was auch immer, das würde die innenpolitische Diskussion in den Vereinigten Staaten auf ein ganz neues Level heben, ein ganz neues Niveau. Und dann würde auch tatsächlich von Trump erwartet werden, dass er klipp und klar sagt, was letztendlich das Kriegsziel ist.
Fassen wir zusammen mit Blick zurück an den Anfang. Wie geht Donald Trump in die Geschichte? Als Friedensstifter oder als grösster Feldherr vor allen Zeiten?
Vielleicht als keines von beiden, als Friedensstifter ganz sicher nicht und als größter Feldherr aller Zeiten. Na ja, gut, das glaubt er natürlich von sich selber. Er ist jemand, der glaubt, dass er der Allergrößte sei. Und ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Christoph. Trump hat neulich gesagt, vor wenigen Tagen, ja, es gäbe Leute, die bezeichnen ihn, Trump, als Goat. Goat, das ist also Ziege, aber ist eine Abkürzung. G-O-A-T. The greatest of all times. Trump sagt von sich selber zustimmend, gewisse Leute bezeichnen ihn als den größten of all times. Da kann ich nur sagen, hey, klopfen mal bei Muhammad Ali an, ja. Also für mich immer noch der größte. Trump ist für mich nicht der größte. Das haben unsere Zuhörer mittlerweile gemerkt, denke ich. Aber es ist so, dass das Vermächtnis von Donald Trump eben noch nicht klar ist. Wir müssen abwarten. Wir wissen nicht, wie die Historiker immer betrachten werden. Nur was jetzt schon klar ist und sich in diesem Krieg im Iran leider gezeigt hat, ist die grenzenlose Selbstüberschätzung dieses Mannes, die vielleicht zu Dingen führt, die wir lieber so nicht gesehen und erlebt hätten.
Ja, und man wüsste, seine Amtszeit geht ja noch mehr als 2,5 Jahre weiter. Martin, danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Martin Krummenacher aus Bern. Der Martin Krummenacher möchte wissen, ob die alte Allianz zwischen den USA und Kanada noch besteche oder ob man von einem Bruch reden muss. Und er fragt, ob stimme, dass die EU und der Commonwealth, also das ist der Zusammenschluss von der früheren britischen Kolonien, inklusive Kanada und Australien, ob also die EU und der Commonwealth eine neue Allianz schmiedet und ob es da Hinweise drauf gäbe. Das wird der Martin Krummenacher aus Bern wissen. Martin, weißt du da mehr?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich würde mal sagen, der Bruch zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten ist real. Die Kanadier aller politischen Couleur sagen also, dass das Verhältnis nie mehr so sein wird wie früher. Das kann es auch nicht sein, nachdem Trump gesagt hat, Kanada sei eigentlich der 51. amerikanische Bundesstaat. Und es ist auch richtig, dass der kanadische Premier Carney in Davos aufgefallen ist am WEF mit einer sehr wichtigen Rede, in der er tatsächlich vorgeschlagen hat, dass sich die Mittelmächte zusammenschließen, eigentlich gegen die USA. Er hat kürzlich auch in Australien geredet und es gibt Hinweise, dass die Kanadier sich enger an die EU binden wollen mit Australien, das weiß ich nicht, aber im Kern der Antwort auf diese Frage muss man festhalten, dass das Verhältnis von Kanada zu den USA so nachhaltig gestört ist, dass es auf absehbare Zeit nicht mehr reparabel sein wird.
Danke vielmals für die Beantwortung der Frage von Martin Krummenacher aus Bern. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Wir freuen uns auf Ihre Mail. Martin, danke vielmals und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss nach Zürich, dank dir, Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche rede ich hier weiter mit der Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.